Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Malte Hennig. Schönen guten Tag. Eine Demonstration gegen umstrittene Karikaturen in Frankfurt am Main wollte die Stadt verbieten lassen. Wir sprechen darüber mit unserem Landeskorrespondenten. In Trier musste eine Hebamme trotz Quarantäne zur Arbeit in den Kreissaal. Und in Stuttgart wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Die Straße gehen, sich versammeln, Meinungen äußern. Das sind Grundrechte in Deutschland. Die Stadt Frankfurt am Main wollte trotzdem eine für Samstag geplante Demonstration verbieten. Angemeldet wurde sie, um gegen die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo und die Karikaturen des Propheten Mohammed zu protestieren. Unerträglich findet Sicherheitsdezernent und CDU-Stadtrat Markus Frank das. Und sein Appell an die Initiatoren der Demonstration, die Anmeldung zurückzuziehen, hat gewirkt. Sie wurde abgesagt. Das Ganze kann schwer losgelöst werden von einem bestimmten Kontext. Weltweit fanden solche Demonstrationen in den letzten Wochen sehr oft statt. Politiker streiten sich über Meinungsfreiheit und das Verletzen religiöser Gefühle. Und Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang erklärte gestern, das Thema hat die Emotionen auch in Deutschland hochkochen lassen. Zugeschaltet ist jetzt unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau. Herr Fittgau, wie hat denn die Stadt das geplante Verbot begründet?
Mit einer Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Herr Hennig, diese Demonstration war als Provokation angesehen worden. Eine, Sie haben schon gesagt, unerträgliche Provokation, so sieht es die Stadt und hat eben eine Verbotsverfügung geschrieben, die dann aber letztendlich nicht ausgesprochen wurde, weil, Sie haben es auch schon gesagt, dann doch der Veranstalter ein Einsehen hatte und gestern am späten Nachmittag die Anmeldung zurückgenommen hat.
Wer hatte die Demonstration denn ursprünglich angemeldet?
Das habe ich auch die Verantwortlichen gefragt, auch das Innenministerium in Hessen, ob da Erkenntnisse vorliegen und auch die Stadt Frankfurt. Da ist nicht ganz genau klar, woher jetzt dieser Anmelder, es ist eine Einzelperson, kommt, aus welchem politischen Spektrum. Aber Uwe Becker, der Kirchendezernent der Stadt Frankfurt am Main, sagte mir dann dazu Folgendes.
Aber vor dem Hintergrund, dass man eben jetzt gerade in dieser Zeit solche Themen nach vorne stellen will, war es für uns auch klar, dass das auch aus einer bestimmten Richtung auch kommen muss, die halt hier kein Gefühl zumindest dafür hat, welche Themen man jetzt im Augenblick adressieren oder auch nicht adressieren kann. Und die Gefahr ist einfach groß, unabhängig von der konkreten Anmelderschaft, dass sich um die Anmeldung einfach auch herum und um den Aufruf herum all diejenigen versammeln, die eben auch aus der islamistischen Szene kommen. Und damit ist eben die öffentliche Ordnung nicht mehr gewährleistet.
Also man hatte Sorge, dass da eine große islamistische Szene sich eben, dass sie diesem Aufruf folgt und sich da versammelt.
Wie groß ist denn das Problem generell im Rhein-Main-Gebiet mit islamistischem Extremismus?
Ja, es ist sehr groß, Herr Hennig, das muss man sagen. Von ungefähr 28.000 Islamisten, die das Bundesamt für Verfassungsschutz in Deutschland registriert, lebt jeder siebte in Hessen, also mehr als 4.000. Wir haben eine wirklich schon seit langem existierende radikale Szene, Salafisten, auch über 1.500, auch Menschen, die regelmäßig nach Syrien, in Irak gehen, um dort zu kämpfen, beim IS und anderen islamistischen Gruppen. Allein im letzten Jahr sind es 150 gewesen, die von hier aus aufgebrochen sind. Auch ein Teil ist wieder zurückgekommen. Mit Kampferfahrung, also da ist schon ein Potenzial da und die Sorge, dass man sich dann versammelt, wenn es gegen Charlie Hebdo geht, dann war er durchaus, glaube ich, realistisch.
Gibt es denn jetzt auch Reaktionen von beispielsweise muslimischen Verbänden auf die abgesagte Demonstration?
Ja, das ist so. Der Kirchendezernent Becker, den ich schon zitiert habe, der hatte auch die muslimischen Verbände aufgerufen hier in Hessen, sich klar zu distanzieren und das ist auch geschehen, zumindest im Falle von DİTİB, großer Moscheeverband. Onur Akdeniz ist Sprecher von DİTİB Hessen.
Ausgehend von unserer klaren gesellschaftspolitischen und theologischen Positionierung, wir auch im Namen unserer 86 Moscheegemeinden hier in Hessen sagen, dass wir die geplante Demonstration für Samstag, die mittlerweile abgesagt wurde oder verboten wurde, für unangebracht hielten und halten. In diesen Zeiten unsere Gedanken und Gebete den Opfern der grausamen Verbrechen gewidmet sind. Und klarstellen möchten wir auch, dass diejenigen, die diesen grausamen Geschehnisse relativieren oder das emotional-spirituelle Empfinden der Gläubigen versuchen zu missbrauchen, dass die sich auf ferne Abwege jenseits der prophetischen und koranischen Tradition aus unserer Sicht verirrt haben.
Also Uno Agdenis sagt, dass da theologisch vor allen Dingen Bedenken bestehen und distanziert sich von dieser Demo. Der Kirchendezernent Uwe Becker wiederum findet, dass es eigentlich nicht ganz ausreicht, was DİTİB da liefert, weil sie ja auch mit der türkischen Regierung in Verbindung stehen und gerade der türkische Staatspräsident Erdogan ist ja auch ein Kritiker von Karikaturen, streitet sich jetzt mit Macron über eine Karikatur wieder in Charlie Hebdo und Uwe Becker würde sich von DİTİB Folgendes wünschen.
Ein starkes Bekenntnis dafür, dass auch solche Karikaturen Teil unserer westlichen freiheitlichen Ordnung sind und dass es auch möglich sein muss. Das wären jetzt für mich auf der einen Seite Ansätze, aber auch Ansätze in eigene Reihen hinein, dort stärker Grenzlinien zu ziehen und sich eben deutlich auch von Gruppierungen, die jetzt nicht sozusagen Anschläge verüben, aber die in Hinterhöfen Hass und Hetze verbreiten, auch das sind Dinge, glaube ich, da ist noch mehr möglich, als es bisher aus meiner Sicht der Fall ist.
So also Uwe Becker von der Stadt Frankfurt am Main.
Unser Landeskorrespondent für Hessen, Ludger Fittbegau, war das. Vielen Dank für das Gespräch. Ärztinnen und Ärzte und das medizinische Personal. Sie sind nah dran an Menschen und so auch nah dran am Coronavirus. Wenn sie sich selbst infizieren, kann es auf Intensivstationen schnell passieren, dass zu wenig Personal da ist, um Patientinnen und Patienten zu versorgen. Auch auf anderen Stationen entstehen bereits Ausnahmesituationen und das führt zu bislang ungeahnten Konflikten für Angestellte und deren Vorgesetzte. Von einem möchte eine Hebamme aus Trier berichten, die den Deutschlandfunk angerufen hat. Sabine Adler ist ihrer Geschichte nachgegangen.
Im Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier drohte das Coronavirus, die größte und einzige Entbindungsstation für eine 500.000 Menschen, lahmzulegen. Jedes Jahr kommen dort mehr als 2000 Babys zur Welt. 20 Hebammen, darunter auch unsere Anruferin, die ihren Namen nicht im Radio nennen möchte, hatten Kontakt zu einer Corona-Infizierten. Als sogenannte erste Kontaktpersonen hätten sie alle sofort in Quarantäne gemusst. Doch die Klinik und das Gesundheitsamt entschieden anders, nach einer gemeinsamen Beratung und zum ersten Mal, wie Thomas Müller erläutert.
Das war zunächst mal ein Einzelfall, dass wir die Erlaubnis gegeben haben, dass die Personen trotzdem weiterarbeiten. Man muss sich aber sicherlich auf solche Dinge einstellen. Denn es wäre hier eben möglich gewesen, dass die Geburtsstation geschlossen werden müsste. Und das hätte zur Folge gehabt, dass in einem Umkreis von 500.000 Menschen es keine Möglichkeit gibt, ein Kind auf die Welt zu bringen.
Als Sprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg vertritt er auch das Gesundheitsamt, das unterschiedliche Gefahren abzuwägen hatte. Die Hebammen wurden in eine Teilquarantäne geschickt, mussten also zwar in der Klinik erscheinen, sie wurden mehrfach getestet, durften sich aber 2 Wochen lang nirgendwo in der Öffentlichkeit aufhalten. Auch keine Hausbesuche bei ihren Patientinnen machen, was die Hebammen schwer getroffen hat. Denn die allermeisten von ihnen sind zusätzlich freiberuflich tätig. Sie alle beobachten seit dem Pandemiebeginn, dass die Patientinnen aus Angst vor Ansteckung die Entbindungsstation, so schnell es geht, wieder verlassen.
Manche nach 4 Stunden nach der Geburt, manche nach einem Tag. Und da ich freiberuflich arbeite, habe ich mit diesen Frauen einen Vertrag geschlossen. Quarantäne hieß für mich, ich darf diese Frau, diese Schwangere, im Kreißsaal entbinden. Die geht nach 4 Stunden nach Hause, aber es ist mir verboten, sie zu Hause weiter zu begleiten.
Gerade jetzt seien Hausbesuche besonders wichtig. Umso unverständlicher sei das Verbot, Schwangere oder Wöchnerinnen zu Hause zu betreuen.
Das ist diese Unterscheidung zwischen, die lassen uns im Kreißsaal arbeiten, aber die Freiberuflichkeit wird runtergefahren, macht mich zutiefst wütend. Weil wir haben hier in Rheinland-Pfalz so eine Aktion vom Land, die nennt sich Guter Start ins Kinderleben, um Familien, die Hilfebedarf haben, herauszufiltern. Und jetzt lassen sie uns mal wieder hängen. Ich habe kein Problem, eine Schwangere telefonisch zu beraten. Aber es gibt Fälle, da muss ich vor Ort sein. Es ist keine Alternative, die frisch Entbundene mit ihrem Neugeborenen in eine ärztliche Praxis zu schicken oder zum Kinderarzt oder zum Gynäkologen, wo das größere Ansteckungsrisiko ist, als wenn ich sie zu Hause besuche.
Eine Nachfrage beim Ordnungsamt in Trier blieb ohne jede Reaktion und auch vom Krisenstab des Deutschen Hebammenverbandes steht die Antwort noch aus. Was die Hebammen wütend macht, begründet das Gesundheitsamt mit Vorsicht.
Die Logik ist, dass man nicht Kontaktpersonen, die in Quarantäne sich eigentlich befinden, auch noch in Privathäuser lassen möchte, wo möglicherweise dann jetzt auch telefonisch eine Beratung stattfinden kann. Und wenn es ein Problem gegeben hätte in der Nachbetreuung, hätte eben die gynäkologische Station des Krankenhauses zur Verfügung gestanden, um ihr zu helfen.
Die Gefahr, erneut und dazu mit einem Neugeborenen in eine Klinik oder Praxis zu gehen, schätzen die freien Hebammen als weit größer als Hausbesuche ein. Zumal die Geburtshelferinnen und Mütter sich nur mit Masken begegnen.
Es geht mir wirklich nicht darum, nicht in der Klinik zu arbeiten. Ich sehe die Notwendigkeit ein, aber ich möchte mich A, nicht in der rechtlichen Grauzone bewegen und B, möchte ich die Verantwortung zurückbekommen. So verantwortlich, wie ich in der Klinik arbeite, möchte ich auch in der Freiberuflichkeit behandelt werden, dass ich auch da entscheiden darf, die braucht mich vor Ort und die andere kann ich abtelefonieren.
Als Grauzone empfindet die Hebamme die Anweisung, trotz Quarantäne im Kreissaal zu arbeiten, denn die kam nur mündlich. Schriftlich bekam sie nur die Aufforderung, zu den Tests zu erscheinen.
Was ist denn, wenn ich eine Schwangere betreue oder die Frau hat aus irgendeinem Grund eine Totgeburt? Heutzutage wird ja viel geklagt und die kriegt mit, dass da 20 Hebammen in Quarantäne waren und im Kreißsaal, in der Ambulanz, mit FFP2-Masken weitergearbeitet haben und die verklagt uns.
Für Thomas Müller, der sowohl für die Kreisverwaltung als auch für das Klinikum spricht, mit dem er seine Antworten abgestimmt hat, ist das kein Grund zur Sorge.
Nein, das sehen wir nicht so, denn uns ist ja diese mündliche Anordnung des Arbeitgebers, ist ja dem Gesundheitsamt mitgeteilt worden, somit ist sie dokumentiert.
Zwar ist die Quarantäne inzwischen beendet, keine der Hebammen hat sich infiziert, sie dürfen ihre Hausbesuche wieder aufnehmen. Doch alle wissen, dass sich die Situation jederzeit wiederholen kann. Nicht nur im Kreissaal, dessen ist sich auch die Verwaltung bewusst.
Eine Reportage von Sabine Adler. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Ein beliebtes Klischee über Teile von Süddeutschland, ich habe es oft gehört, komme selbst von dort. Zumindest das Häuserbauen und Häuser vermieten ist auch ein bestimmendes Thema im Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart am Sonntag. 14 Bewerberinnen und Bewerber gibt es, der Ausgang ist noch absolut offen. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms mit einer Reportage aus der baden-württembergischen Hauptstadt.
Halten Sie Abstand zueinander bitte und tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung.
Corona bestimmt den OB-Wahlkampf in Baden-Württembergs Landeshauptstadt. Die meisten Veranstaltungen finden mit wenig bis keinem Publikum statt, dafür mit Kamera und Livestream.
Die Aufzeichnung wird bis zur Wahl, also bis zum 8. November, auf der städtischen Internet-Homepage abrufbar.
Selten war die Wahl hier so offen. 14 Menschen bewerben sich, einen eindeutigen Favoriten oder Favoritin gibt es nicht. Chancenreich sind, je nach Umfrage, 5 von ihnen. Der Stadtrat und Stuttgart 21-Gegner Hannes Rockenbauch. Sehr öko, sehr links.
Jetzt braucht es an der Stadtspitze jemand, der einen Plan für Stuttgart hat. Derjenige, der dort als einziger die wissenschaftliche Erkenntnis Klimaneutralität bis 2030 umsetzt, ist der Rockenbauch.
Dann gibt es gleich 2 Kandidaten mit SPD-Parteibuch. Der offizielle Martin Körner und Marian Schreier, der gegen den Willen seiner Partei antritt.
Und ja, ich bin gelegentlich in diesem Wahlkampf gefragt worden, naja, sag mal, mit 30 Jahren bist du da nicht etwas jung für das Oberbürgermeisteramt in Stuttgart?
Immer etwas weiter vorn in den Umfragen, der CDU-Mann und die Grünen-Bewerberin.
Die allererste Oberbürgermeisterin nach 800 Jahren Geschichte der Stadt. Ich wünsche mir überhaupt mehr Frauen in Führungspositionen.
Letztlich kann nur eine prosperierende Wirtschaft einen nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz finanzieren.
Jede vierte Wählerin laut aktueller Umfrage noch unentschlossen. Dabei geht es um viel. Die Autoindustrie vor dem größten Wandel ihrer Geschichte. Bleiben Jobs und damit Reichtum? Wohnungen sind knapp. Und dann sind da ja noch Staus und Stickoxide, Fahrverbote. Der viele Verkehr bleibt ein Problem.
Da ist nur noch Beton, Stein und nichts Grünes. Verkehrstempo 40, keiner hält sich dran. Stuttgart ist einfach nicht mehr lebenswert.
Na, also da sind Sie jetzt schon sehr streng. Das
Veronika Kienzler, Ende 50 am Wahlkampfstand der Grünen. Mit Abstand und Maske, ruhig und zugewandt. Die Frau mit den langen blonden Haaren ist eher nicht die Frau der großen Bühne. Hauptberuflich organisiert sie die Bürgerbeteiligung für die grün geführte Landesregierung. Und Kienzle macht das auch zu ihrem Wahlkampfthema.
Wir können strategisch und auch finanziell hinterlegt die wunderbarsten Klimaschutzpakete schnüren. Wenn wir sie nicht begreifbar machen, dann werden wir sie immer mit falschen Attributen wie ich darf nicht mehr Auto fahren oder da will mir jemand was verbieten, in Verbindung setzen. Wir brauchen eine zukunftsgewandte Einstellung zu diesen Themen. Und das erreichen wir nur mit der Zivilgesellschaft.
Die Grünen haben in Stuttgart die Mehrheit im Gemeinderat. Dass Kienzle trotzdem nicht klar vorn liegt, das hat sie auch dem bisherigen OB, dem Grünen Fritz Kuhn, zu verdanken. Er hat viele enttäuscht, auch in der Partei. Vor allem seine überraschende Ankündigung Anfang des Jahres, nicht wieder antreten zu wollen. Ein Stolperstart in die Wahl. Statt Amtsinhaberbonus hektisches Kandidatensuchen. Auch die CDU hat sich schwer getan mit der Bewerbersuche und dann einen Oberbürgermeister aus der Region gekürt.
Hallo, ich begrüße Sie. Ich biete den Corona-Willkommensgruß. Die Dame, hallo, grüß Gott. Darf ich Ihnen das verehren? Ein Prospekt und zwei Knopper vom Nopper.
Frank Nopper verteilt seine Schokowaffeln im Wahlkampf meist im Anzug. Gern blaue Nadelstreifen. Die grauen Locken zurückgegelt, das breite Lachen versteckt unter der Maske mit seinem Namen eingestickt.
Freut mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ich habe Ihr Gesicht schon häufig gesehen.
Also.
Schnell weiter. Dabei hat er es gar nicht so eilig, aus seiner Kreisstadt Backnang wegzukommen. Seit 18 Jahren ist er dort gern Stadtoberhaupt. Die Menschen haben ihn schon dreimal gewählt.
Also, dann aber auch wählen gehen, gell? Und richtig wählen.
Das brauchst du mir nicht sagen.
Also.
Für die CDU die große Hoffnung, dass die 8 Jahre grüner Oberbürgermeister nur ein Ausrutscher waren. Noppers Sound, sicher und sauber müsse Stuttgart wieder werden. Repression und Prävention. Beim umstrittenen Verkehrsthema, sagt Nopper, müsse es dagegen versöhnlicher zugehen.
Wir brauchen meines Erachtens einen Mobilitätsfrieden zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern.
Aber den Autos die Straßen wegnehmen, zurückbauen für Fußgänger und Radfahrende, wie es die anderen links der Mitte fordern? Das lehnt er ab.
Jetzt gibt es einen radikalen Gegenentwurf. Das ist die autofreie Innenstadt mit einem radikalen Ansatz. Das halte ich für einen wirklichkeitsfremden Irrweg.
Darf ich Ihnen da noch eine rote Rose mit dazulegen?
Sehr gerne.
Der SPD-Mann in Jeans und dicker Herbstjacke verteilt Rosen auf dem Wochenmarkt und hat ein Problem. Denn Körner ist nicht der Einzige aus der SPD im Wahlkampf.
Ich bin ehrlich gesagt, ich finde es immer blöd mit der SPD.
Okay.
Dass die zwei Kandidaten, also sowas finde ich blöd, sie stehen beide echt super da.
Mir geht das ja ähnlich, aber.
Was soll ich machen?
Ja, was soll ich machen?
Dieser andere SPD-Mann kommt an, auch wenn sein Parteiamt für den Wahlkampf ruhen muss. Mit 30 Jahren ist Marian Schreier der jüngste Kandidat und schon Bürgermeister einer Kleinstadt.
Wie gehen wir mit Grund und Boden um? Was für eine Grundstückspolitik betreiben wir?
Stuttgart ist seit kurzem teuerste Großstadt in Deutschland. Im bundesweiten Mietspiegelvergleich vor München. Bezahlbare Wohnungen fehlen.
Ganz schrecklich.
Ja. Also ich finde, wir müssen zurückkaufen. Wir müssen auf Deutsch gesagt wieder Land gewinnen.
Am Wohnungsbau wird der oder die nächste OB gemessen werden. Wer diese Versprechen einlösen muss, ist völlig offen.
Katharina Thoms berichtete aus Stuttgart. Das war Deutschland heute. Gleich hören Sie bei Campus und Karriere, wie gut es jungen Zugewanderten in die EU gelingt, vom Bildungssystem zu profitieren. Ich bin Malte Hennig, danke Ihnen fürs Zuhören.